Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Dirk Sattelmeier, ich bin Rechtsanwalt in Köln und darf Sie durch die heutige Sendung führen. Das juristische Meinungsparkett der Republik erscheint uns in diesen Tagen voller Tretminen. Durch die Möglichkeit, in sozialen Netzwerken immer und praktisch überall seine Ansichten zu gesellschaftspolitischen Themen äußern zu können, laufen die Menschen durch ein scheinbar immer enger werdendes Minenfeld. Und trotz grundgesetzlich garantierter Meinungsfreiheit sehen sie sich dann staatlichen Sanktionen ausgesetzt. Vor allem dann, wenn eine falsche Meinungsäußerung in den Fokus von aufmerksamen Mitbürgern mit anderer Meinung und Meldestellen fällt. Wir zeichnen hier im Rechtsstaat dieses Minenfeld anhand von Fällen nach, die eher selten den Weg in die sogenannten Leitmedien finden und beleuchten das Vorgehen staatlicher Institutionen mit der gebotenen rechtlichen Argumentation kritisch. So berichtet heute Rechtsanwalt Dr. Knoche über zwei Publizisten, die im Rahmen von EU-Sanktionen in Ungnade gefallen sind und nun Schwierigkeiten haben, ihre Rechte vor Gericht geltend machen zu können. Dr. Ulrich Vosgerau gibt uns Einblick in die schriftliche Begründung des Bundesverwaltungsgerichts zum Verbotsverfahren des Kompaktmagazins und erklärt, warum er trotz der Aufhebung des Verbots die Argumentation des Gerichts kritisch sieht. Und schließlich erörtere ich mit dem Kölner Medienanwalt Markus Heinz anhand des Falles von Professor Norbert Bolz die immer noch wahrzunehmenden Doppelstandards in der deutschen Strafjustiz. Ich wünsche Ihnen eine informative und gerne auch spannende Sendung. Der Grundsatz des Rechtsstaatsprinzips ist eine der Säulen einer jeden freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er dient auch und vor allem dem Schutz des Einzelnen vor staatlicher Willkür und findet seine Grundlage in unserem Grundgesetz in Artikel 20 Absatz 3. Tragend hierbei ist die in Artikel 19 Absatz 4 normierte Rechtsweggarantie. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, steht ihm der Rechtsweg offen, heißt es dort. Doch wir müssen immer wieder feststellen, dass es für Bürger durchaus nicht ohne weiteres möglich ist, seine Rechte auch effektiv vor Gericht geltend zu machen. So wurde kürzlich ein nicht zugelassener Oberbürgermeisterkandidat aus Ludwigshafen von den Verwaltungsgerichten im Rahmen eines Eilverfahrens darauf verwiesen, dass er seine Rechte ja in einem Hauptsacheverfahren eben nach der Wahl geltend machen könne. Wir vernehmen aber auch Fälle, in denen es Betroffenen aus ganz anderen Gründen erheblich erschwert wird, ihre Rechte überhaupt gerichtlich geltend machen zu können. Aufhorchen lassen hier die Fälle der Publizisten Alina Lipp und Thomas Röper. Gegen diese wurden im Rahmen des letzten Sanktionspaketes der EU Maßnahmen verhängt, die weitreichende Folgen für die beiden haben. Diesen Fall wollen wir heute im Hinblick auf das Verfahren mit dem Rechtsanwaltskollegen Dr. Christian Knoche einmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, herzlich willkommen hier im Rechtsstaat.
Einen schönen guten Tag.
Sie sind Rechtsanwalt aus Hessen, seit 35 Jahren als solcher auch tätig und Vorstandsmitglied des eingetragenen Vereins Anwälte für Aufklärung. Können Sie uns vielleicht zunächst erstmal die von mir eingangs benannten Fälle kurz schildern und vielleicht auch Ihre Rolle hier ein wenig erläutern?
Ja, zusammengefasst geht es hier um erhebliche Eingriffe in die journalistische Presse- und Meinungsfreiheit auf EU-Ebene. Also in der Tat um ein Thema, das aufhorchen lässt. Also Thomas Röper und Alina Lipp sind kritische Journalisten, die heute in Russland, genauer in St. Petersburg, leben. Und sie berichten seit Jahren aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet unmittelbar und aus Russland direkt. Besonderheit, beide sprechen fließend Russisch und Englisch und ihre fundierten kritischen Recherchen sorgen für eine große mediale Aufmerksamkeit. Der Antispiegel, ziemlich bekannt von Thomas Röper, zum Beispiel hat 130.000 Abonnenten oder auch Tacheles mit Röper und Stein. Thomas Röper ist darüber hinaus ein sehr erfolgreicher Sachbuchautor. Bücher wie das Ukraine-Kartell, also Berichte über bislang verschwiegene Fakten und Beweise, um jetzt mal nur eins zu nennen, die sind Verkaufsbestseller. Und Alina Lipp hat mit ihrem Kanal Neues aus Russland eine ähnlich große mediale Aufmerksamkeit. Ja, und diese kritischen Berichte aus Russland, aus der Ukraine, die decken sich in weiten Teilen eben nicht mit der aktuell herrschenden EU-Doktrin. Und es ist kein Geheimnis, dass vieles aus der Mainstream-Kriegsberichterstattung aus der Ukraine nicht richtig ist, beziehungsweise immer seine zwei Seiten hat. Das ist bei allen militärischen Konflikten der Fall. Aber der EU sind diese Berichte offenbar ein Dorn im Auge. Und sie hat dann gehandelt. Und zwar hat der Rat der EU am 20. Mai 2025 das mittlerweile 17. Sanktionspaket gegen die Russische Föderation beschlossen. Und dabei gab es ein Novum. Zum ersten Mal sind zwei EU-Bürger auf dieser Sanktionsliste, nämlich ausgerechnet die beiden Publizisten Thomas Röper und Alina Lipp mit sehr weitreichenden Folgen. Da kommen wir sicherlich später noch dazu. Ein großes Problem sind die Begründungen der EU für die Aufnahme der beiden Journalisten auf diese Sanktionsliste. Beiden Journalisten werden, ich zitiere einmal aus der Verordnung, systematische Fehlinformationen aus Russland und aus der Ukraine vorgeworfen, die sie angeblich über ihre jeweiligen Infokanäle verbreiten würden. Dann gibt es weitere Vorwürfe. Thomas Röper habe 2022 beim russischen Referendum im Donbass als Wahlbeobachter teilgenommen. Das ist ein weiterer Vorwurf. Oder Alina Lipp wirft man zusätzlich vor, sie trete regelmäßig im russischen Fernsehen Svetsta mit Interviews auf, das sei ein russischer Propagandasender. Also alles sehr unbestimmte Vorwürfe, sehr schwammige Behauptungen, ohne Substanz, Belege und Nachweise fehlen. So, und dieser Eingriff in die Pressefreiheit blieb uns Anwälten für Aufklärung nicht ganz unverborgen. Ja, also wer legt eigentlich fest, was richtig und was falsch ist? So, und um nun die Frage nach unserer oder meiner Rolle in diesem Fall Röper und Lipp als Vorstandsmitglied der Anwälte für Aufklärung zu erläutern. Wir sind ein bundesweit tätiger, eingetragener Verein, der sich im Oktober 2020 in der Hochphase der Corona-Krise und der massiven Grundrechtseinschränkungen gegründet hat. Wesentlicher Satzungszweck unseres Vereins Anwälte für Aufklärung ist das Aufdecken von Grundrechtsverletzungen, Wiederherstellung zum Beispiel, Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien. Also letztendlich Handeln im Sinne des Grundgesetzes, dazu gehört Prozessbeobachtung, Wahrung des kritischen Diskurses und vieles mehr. Ein wichtiger Grundsatz ist Audiatur et altera pars, also ein Rechtsgrundsatz aus dem römischen Recht, man höre beide Seiten. Der ist für uns von sehr zentraler Bedeutung. So, beide Journalisten haben dann durch Vermittlung der Anwälte für Aufklärung eine engagierte Rechtsanwältin gefunden, die im EU-Recht spezialisiert ist, was nicht so ganz einfach war, um eben gegen diese EU-Maßnahmen vorzugehen. Und seitdem begleiten wir Anwälte für Aufklärung diesen Fall in der Öffentlichkeit, so wie wir das bei anderen Prozessen auch gemacht haben. Also ich sage mal zum Beispiel, der Weimarer Richter Christian Detmar wurde von uns begleitet, Michael Ballweg, Dr. Rainer Füllmich und viele maßnahmenkritische Ärzte. Und das ist der Fall, so kurz wie es möglich ist, erläutert.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das eine beobachtende Rolle oder vielleicht auch eine moderierende Rolle. Und das Ganze dient eben auch der öffentlichen Begleitung. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, gehen die beiden jetzt durch die Zuhilfenahme einer Rechtsanwältin auch gerichtlich gegen die Einschränkungen vor. Was ist da das vorgesehene Rechtsmittel?
Ja, vielleicht erstmal die Konsequenzen noch kurz erläutert. Das ist nicht ganz unwichtig. Also das bedeutet, die Auswirkungen und Folgen sind geradezu existenziell für beide Journalisten. Na, man muss sich vorstellen, das Vermögen in Deutschland ist pauschal eingefroren. Sie dürfen nicht mehr die EU bereisen. Geldgeschenke sind nicht mehr möglich. Und für Thomas Röper als Sachbuchautor ist es schwierig bis unmöglich, seine Bücher zu verkaufen. Ja. Er ist ja viel gelesener Autor in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland. Und wir kommen später vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt der Sanktionsfolgen, der an sich noch viel verheerender ist. Auf EU-Ebene wird ja die politisch umstrittene Auffassung vertreten, dass die Russische Föderation seit einigen Jahren neben militärischen Maßnahmen vermehrt zu nicht-militärischen Maßnahmen im Rahmen ihrer Kriegsführung zurückgreift, also sogenannte hybride Maßnahmen. Und daraufhin hat der Rat der EU, und das ist jetzt die Rechtsgrundlage für die Maßnahmen, am 8.10.24 schon, also vor über einem Jahr, die Sanktionsverordnung 2024-2643 erlassen, um, Zitat, Einschüchterung, Sabotage, Subversion, Informationsmanipulationen, Einflussnahmen, Desinformationen, Einmischung in demokratische Prozesse, böswillige Cyberaktivitäten etc., also hybride Maßnahmen aus der Russischen Föderation zu verhindern. Und diese Verordnung legt nun fest, dass auch natürliche, neben juristischen Personen, in den Anhang 1 dieser Verordnung aufgenommen werden können. Das ist die Ausgangslage. Ein Jahr später, also am 20. Mai, hat der Rat dann mittels einer Durchführungsverordnung diese Sanktionskriterien sogar noch verschärft. Und am 20. Mai hat der Rat dann dieses berühmte 17. Sanktionspaket gegen die Russische Föderation beschlossen. Und dabei gab es eben dieses Novum. Zum ersten Mal sind also die beiden EU-Bürger auf dieser Sanktionsliste.
Ja, und dagegen gehen jetzt eben die Betroffenen vor. Mittels welches Rechtsbehelfes ist da vorgesehen, dass man direkt zu Gericht geht?
Also für beide Journalisten, sowohl Thomas Röper als auch für Annelina Lipp, wurden am 10. Juli über ihre Bevollmächtigte, also über diese EU-Fachanwältin, sogenannte Nichtigkeitsklagen beim Europäischen Gericht in Luxemburg eingelegt. Erste Instanz. Klageziel ist die entsprechende Durchführungsverordnung, also Aufnahme der beiden auf die EU-Sanktionsliste, die soll für nichtig erklärt werden. Das ist geregelt in Artikel 263 des Vertrages über die Arbeitsweise in der EU, Artikel 275 ergänzend, also weg von der Sanktionsliste, vereinfacht ausgedrückt. Und zur materiell-rechtlichen Begründung vielleicht noch ein, zwei Argumente. Ich nenne mal die wichtigsten. Also im Fall Thomas Röper und Alina Lipp wird die Verletzung einer ganzen Reihe rechtsstaatlicher Grundsätze gerügt. Also Verletzung der Pressefreiheit, Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta, Verletzung der Meinungsfreiheit, Artikel 10 Europäische Menschenrechtskonvention. Ja, und die Sanktionen stellen einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar, der natürlich auch auf EU-Ebene gilt. Und die gegen die Journalisten erhobenen Vorwürfe, die stimmen einfach nicht, die sind falsch. Also gerügt werden hier in den Klageverfahren auch Begründungsmängel. So, beide Klagen sind in Luxemburg eingegangen, beziehungsweise liegen jetzt dem EU-Gericht vor. Die EU-Anwältin wartet jetzt auf die Klageerwiderung. Und in Sachen Lipp ist in diesen Tagen eine EU-Klageerwiderung eingegangen. Die wird jetzt derzeit von der Anwältin für eine Replik bearbeitet. Das also ist der Stand der Dinge, also ein mittlerweile laufendes Klageverfahren vor dem EU-Gericht in Luxemburg.
Ja, jetzt könnten wir uns natürlich zurücklehnen und sagen, läuft ja alles, der Rechtsstaat macht das schon, auch wenn das hier auf EU-Ebene läuft, Grundrechtsverletzungen sind gerügt und alles ist in feinster Ordnung. Allerdings haben wir hier durchaus Bedenken, was eben diese Rechtswegsgarantie angeht. Das Ganze ist offenbar sehr erschwert worden durch diese Sanktionen. Das heißt, die Einlegung des Rechtsmittels, insbesondere natürlich auch die Hinzuziehung einer Rechtsanwältin, ist gar nicht so selbstverständlich gewesen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Können Sie uns die Umstände hierzu vielleicht noch mal etwas genauer darlegen?
Ja. Also es gab massive Probleme bei der Einlegung des Rechtsmittels. Also nachdem endlich eine im EU-Recht hochspezialisierte Kollegin, eine Anwältin aus Nordrhein-Westfalen übrigens, gefunden war, hat sie über ein alternatives Medium mit einer großen Reichweite, die braucht man ja dafür, einen Spendenaufruf gestartet, um die Prozesskosten zusammenzubekommen. Dafür hat die Kollegin dann ein Spendenkonto bei ihrer Hausbank eingerichtet, ein an sich völlig legaler Vorgang, der jeden Tag in den öffentlich-rechtlichen Medien bei jeder größeren Flut- oder Erdbebenkatastrophe auch passiert. Ja. Es gab also diesen legalen Spendenaufruf und innerhalb von wenigen Tagen waren dann auch ausreichend Geldmittel zusammengekommen, um diesen Prozess vor dem EU-Gericht finanzieren zu können. So ein Prozess mit einem hochspezialisierten juristischen Thema, der ist ja nicht gerade preisgünstig. Ja. So, was passierte dann? Keine vier Tage später sperrte plötzlich die Hausbank der Anwältin ihr Spendenkonto unter Hinweis auf diese EU-Sanktionen. Also irgendein Spender hatte wohl als Überweisungszweck Röper und Lipp vermerkt, wie auch immer. Und dann hieß es kategorisch und hektisch, die Banken müssen bestehende Konten der EU-Sanktionierten einfrieren. Nun war es aber nicht das Konto von Thomas Röper oder von Alina Lipp, sondern die Prozessbevollmächtigte erklärte, das ist mein Konto. Sowohl gegenüber der Deutschen Bundesbank, die hier im Wege der Bankenaufsicht tätig ist, als auch gegenüber der mittlerweile eingeschalteten Sanktionsbehörde. Also an sich naheliegend. Aber nicht im EU-Sanktionsrecht. Dazu muss ich jetzt sagen, das ist eine Regelung wie den Artikel 19.4 Grundgesetz, Rechtsschutzgarantie, also jedem Menschen ist garantiert, sich bei einer Verletzung seiner Rechte durch staatliche Gewalt gerichtlich zur Wehr zu setzen. Und dass es eine solche Regelung auch auf EU-Ebene gibt, und zwar Artikel 47 Grundrechtecharta der EU und Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das sind also die Vorschriften auf EU-Ebene. Und diese Vorschriften sichern den effektiven Zugang zu Gericht und das Recht auf anwaltliche Vertretung auf EU-Ebene zu. Und dazu gibt es ja sogar mehrere EuGH- und EuG-Entscheidungen aktuell aus dem Jahr 24, die besagen, dass anwaltliche Dienstleistungen in Gerichtsverfahren eben nicht durch dieses Sanktionsregime, so will ich es mal nennen, ausgehöhlt werden dürfen. Mit anderen Worten, man kann jetzt, welche Terminologie man auch immer verwendet, Einrichtung, Einfrierung, Sicherstellung, Beschlagnahme. Also wenn faktisch die Bezahlung anwaltlicher Dienstleistung verhindert wird, verletzt das EU-Recht. So, das ist die Ausgangslage. Und was passierte jetzt im Fall Röper und Lipp weiter? Und das ist jetzt geradezu einzigartig in der EU-Geschichte. Es meldete sich bei der Anwältin die sogenannte Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion. Und die haben argumentiert, ja, wir müssen die Spendengelder jetzt sicherstellen, und zwar gemäß § 3 Absatz 1 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes. Hieß es in einem Anhörungsschreiben, das ist aktuell Ende September der Anwältin zugestellt worden. Und dann kann nach dieser Vorschrift in der Tat die Zentralstelle die Gelder von EU-sanktionierten Personen sicherstellen, um eben zu verhindern, dass über diese Gelder unter Verstoß gegen die Sanktionen verfügt wird. Und für diese Verfügungsbeschränkung zieht man eben wieder diese EU-Verordnung, die ich eingangs zitiert habe, heran. Ja, und kündigte einfach an, wir frieren jetzt die Gelder ein. Und jetzt wird es in der weiteren Begründung juristisch regelrecht abenteuerlich. Noch einmal, dem Einwand, das ist doch mein Geld, also dem Argument der Anwältin, begegnete der Zoll mit dem Argument, ja, ja, okay, aber es gibt einen, Zitat, europarechtlich geprägten sanktionsrechtlichen Eigentumsbegriff. Ja, und der dazu, und jetzt kommt es, mit der Definition des Geldwäschegesetzes ergänzend auszulegen sei. Also, wirtschaftliche Eigentümer, wird gesagt, sind und bleiben Herr Röper und Alina Lipp als Treugeber. Ja, und da kann man natürlich sagen, es gab nie eine Treuhandvereinbarung zwischen Röper und Lipp einerseits und der Anwältin. Und es geht hier auch nicht im Ansatz um Geldwäsche. Ja, und zum Schluss dieses Schreibens drohte man der Anwältin auch noch, ein Verstoß gegen das Verfügungsverbot sei eine Straftat nach § 18 Außenwirtschaftsgesetz. Also ganz erhebliche Rechtsprobleme bei der Einlegung des Rechtsmittels.
Das heißt, es gibt Probleme mit der Bezahlung der Rechtsanwältin durch die Betroffenen, deren Konten ja in Deutschland gesperrt sind, beziehungsweise den Vermögen der beschlagnahmt ist und auch aus Russland keine Zahlungen nach hierhin leisten können. Das heißt, eine Zahlung auf diesem Wege ist nicht möglich. Dann wurde eben die Idee mit den Spendengeldern verfasst und es kamen die Spenden rein. Doch das Geld ist jetzt auch beschlagnahmt, muss wohl auch möglicherweise auf dem Rechtswege freigeklagt werden, sodass wir jetzt im Moment feststellen, dass die Anwältin hier ja pro bono bisher tätig ist und die Finanzierung dieses Prozesses nicht gesichert ist. Sehe ich das so richtig?
Ja, das ist so die derzeitige Sachlage. Also nach der EU-Verordnung besteht noch die Ausnahmemöglichkeit, eine Freigabe zum Zweck der anwaltlichen Dienstleistungen bei der Behörde zu beantragen. Das ist natürlich hilfsweise auch erfolgt, aber dann werden Honorarabreden und Honorarhöhe und vieles mehr von der Gegenseite genauer überprüft. Und wer will das schon? Also soll sich bitteschön ein Anwalt die Gebührenhöhe künftig von der Gegenseite genehmigen lassen? Also da liegt doch ein massiver Fehler im System vor. Hilfsweise ist es natürlich beantragt, um nichts unversucht zu lassen. Aber erstmal muss die EU-Prozessanwältin, also eine hochspezialisierte Rechtsanwältin, pro bono arbeiten. Und das ist natürlich eine massive Beeinträchtigung von Artikel 19 Absatz 4 beziehungsweise der entsprechenden Vorschriften auf EU-Ebene.
Ja, herzlichen Dank für das erkenntnisreiche Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Musik. Der Fall des Kompaktmagazins darf durchaus als einer der bedeutsamsten Fälle der vergangenen Jahrzehnte bezeichnet werden, der sich auf dem juristischen Meinungsparkett abspielte. Im Sommer 2024 verbot die damalige Innenministerin Faeser kurzerhand gewissermaßen mit einem Federstrich das gesamte Medium. Sie berief sich hierbei auf Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz sowie die entsprechenden Regelungen des Vereinsgesetzes. Sowohl der Eilantrag wie auch das Hauptsacheverfahren der Kompakt Media GmbH waren erfolgreich. Also alles gut im deutschen Rechtsstaat? Mitnichten, meint der Verfahrensbevollmächtigte Dr. Ulrich Vosgerau nach dem Erhalt der nun vorliegenden schriftlichen Begründung des Bundesverwaltungsgerichts, weshalb wir ihn heute zu seinen ganz grundsätzlichen Bedenken befragen möchten. Willkommen zurück im Rechtsstaat, Herr Dr. Vosgerau.
Schönen guten Tag.
Ich brauche Sie ja unseren Zuhörern nicht mehr wirklich vorstellen. Dafür waren Sie häufig genug hier. Sie haben jetzt nach dem Erhalt des schriftlichen Urteils trotz des Erfolges das Bundesverwaltungsgericht ob seiner Begründung kritisiert. Warum?
Ja, wir haben also zu 100% gewonnen für das Kompaktmagazin. Deswegen können wir auch nichts gegen die Entscheidung tun. Man kann zum Beispiel keine Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn man zu 100% gewonnen hat, selbst wenn einem die Begründung, aus der heraus man gewonnen hat, so nicht gefällt. Das Kernproblem der Entscheidung liegt bereits daran, dass das Bundesverwaltungsgericht allen Ernstes an seiner Rechtsprechung, die uns bereits aus dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren bekannt ist, festgehalten hat, dass der Bundesinnenminister ohne unmittelbare Beteiligung eines Gerichts und unter Anwendung des Vereinsrechts sogar ein reguläres Pressemedium einfach verbieten kann. Das halte ich für verfassungsrechtlich vollkommen falsch. Das kann man auch leicht begründen. Im Grundgesetz selber ist eine einzige Möglichkeit geregelt, in der man ein reguläres Pressemedium verbieten kann. Und das geht dann eben als sogenannte Lex Specialis auch vor. Das ist eben das Verfahren der Verwirkung von Grundrechten, Artikel 18. Das ist in der Geschichte ein einziges Mal versucht worden und dann war es nicht erfolgreich, nämlich im Jahre 1969 hat der Innenminister Bender seinerzeit ein Verbot der sehr rechten Zeitung Nationalzeitung, die von Gerhard Frey herausgegeben wurde, beantragt beim Bundesverfassungsgericht und ist dann 1974 damit gescheitert. Auf die Idee, dass man ein reguläres Pressemedium unter dem Vereinsrecht durch einen Innenminister verbieten lassen könnte, ist damals aus guten Gründen keiner gekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hält jetzt daran fest, das ist mit Sicherheit ganz verkehrt.
Jetzt geistern natürlich durch die Gazetten durchaus Hinweise darauf, dass bereits andere Medien nach dem Vereinsgesetz verboten worden seien. Das ist aber wohl so aus Ihrer Sicht auch nicht ganz richtig. Stimmt das?
Nein, das ist nicht richtig. Das geistert jetzt herum, das liest man überall, es gäbe doch eine gefestigte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die jetzt bestätigt worden sei. Das ist nicht richtig. Es gab in der Tat 2020 das Verbot der Internetseite in die Media. Das hat nicht viel genützt, weil die ja bis heute vom Ausland aus illegal weiter betrieben wird. Diese Internetseite in die Media ist aber ganz gewiss kein reguläres Pressemedium. Das fängt schon damit an, dass sie natürlich kein Impressum hat und dass da keine Personen irgendwie greifbar werden, die man gegebenenfalls verklagen könnte. Und es wird ja auch keine journalistische Tätigkeit auf dieser Seite geleistet, sondern es geht ganz einzig und allein um die Anstiftung zu Straftaten oder die Billigung von Straftaten. Das ist damit nicht vergleichbar. Auch die RAF hat ja gelegentlich Schriften veröffentlicht, in der sie ihre Taten irgendwie gerechtfertigt hat. Dadurch wird auch die RAF natürlich nicht zu einem regulären Pressemedium. Und dann gab es den Fall, wo mal in der Tat Verlage verboten worden sind nach dem Vereinsrecht. Und bei diesen Verlagen handelte es sich allerdings um Tarnorganisationen, sozusagen die legale Fassade der PKK in Deutschland. Und auch diese Verlage haben eigentlich keine journalistische Arbeit gemacht. Aber das Kompaktmagazin, das ist auch völlig unstrittig, das hat niemand in Abrede gestellt, ist ein ganz reguläres Pressemedium. Das heißt, es führt ein Impressum, es kann ordnungsgemäß verklagt werden vor den Zivilgerichten, wenn man irgendwie Gegendarstellungsansprüche hat. Und es macht reguläre journalistische Arbeit. Das heißt, es begleitet nicht nur eigene sonstige Aktivitäten, etwa im Sinne einer Öffentlichkeitsarbeit, sondern es berichtet über Sachverhalte, nicht nur im Sinne von Berichten, sondern auch von Kommentaren und Meinungsäußerungen, die sich eben ganz äußerlich und objektiv und unabhängig vom Magazin selber ereignet haben. Und ein solches reguläres Pressemedium kann nicht nach dem Vereinsrecht verboten werden, richtigerweise. Übrigens, es ist ja nicht nur das Lex Specialis Argument, das es Artikel 18 des Grundgesetzes eigentlich gibt, sondern es kommt ja auch noch dazu, was ebenfalls niemand in Abrede stellt, dass der Bund, der eben das Vereinsgesetz erlassen hat, der hat zwar die Kompetenz für das Vereinsrecht, aber er hat nicht die Kompetenz für das Presserecht. Die Gesetzgebungskompetenz für das Presserecht, die liegt bei den Bundesländern. Deswegen hat jedes Bundesland ein eigenes Presse- und Mediengesetz. Hier wäre also einschlägig gewesen das Landesmediengesetz des Landes Brandenburg, das aber natürlich die Möglichkeit eines Totalverbots einer Zeitung überhaupt nicht vorsieht. Und aus diesem Umstand, also glasklar ein Argument dagegen ist, dass jemals die Bundesinnenministerin unter Anwendung des Vereinsrechts ein Medium verbieten könnte, macht eben das Bundesverwaltungsgericht allen Ernstes ein Argument für die Möglichkeit eines Verbots. Es sagt nämlich, es müsse differenziert werden zwischen der Organisation, die das Kompaktmagazin herausgibt, also der Kompaktmagazin GmbH, und dem Kompaktmagazin selber. Und es argumentiert dann, ja, also das Kompaktmagazin als solches, das werde ja gar nicht verboten und dem werden ja gar nicht seine Grundrechte entzogen. Aber es wird eben der Verlag zerschlagen durch rechtliche Anordnung und es wird unmöglich gemacht, dass das Kompaktmagazin jemals wieder erscheint. Das klingt also ein bisschen so wie die Argumentation von Robert Habeck zu den Bäckereien. Ja, die gehen gar nicht pleite, die hören nur auf zu produzieren.
Also wenn man das so hört, werden ja hier durchaus Grundsätze der Verfassung auf den Kopf gestellt. Wir haben einmal das Vereinsverbot, das hier gar nicht hätte ausgesprochen werden können. Und zum anderen haben wir hier auch noch einen Eingriff in die Landesgesetzgebung bzw. die Ausübung der Landesgesetze. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, selbstverständlich. Und es kommt eben noch was dazu in materieller Hinsicht, also auch in der materiellen Begründetheit. Im Ergebnis haben wir, wie gesagt, gewonnen, weil das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, es stünden also angeblich immer wieder verfassungswidrige Dinge im Kompaktmagazin. Schon die Sprachwahl ist falsch, es müsste wenn schon verfassungsfeindlich heißen. Aber die seien eben nicht so prägend und die seien nicht so bestimmend für den Kurs des ganzen Magazins, dass es also für ein Verbot ausreichen würde. Auch das ist so nicht richtig. Hier müssen wir uns mal die Konzeption des Grundgesetzes ansehen. Das Grundgesetz unterscheidet sich von normalen, herkömmlichen, liberalen, westlichen Verfassungen, indem es eben dieses Konzept der wehrhaften Demokratie vorsieht. Normalerweise ist es in einer westlichen liberalen Demokratie so, dass allein der Wähler zum Beispiel über das Schicksal einer Partei entscheidet und allein der Käufer entscheidet über das Schicksal einer Zeitung. Im Grundgesetz können Parteien wie eben auch Vereine, die sich vermeintlich verfassungsfeindlich betätigen, verboten werden von den Behörden. Und man muss dazu sehen, das ist durchaus richtig, dass es nicht darauf ankommt, ob zum Beispiel dieser Verein dann Straftaten begeht. Das ist nicht erforderlich. Es ist auch verboten und verfassungsfeindlich, wenn man sich mit an sich friedlichen, an sich legalen Mitteln gegen die wesentlichen Grundsätze des Grundgesetzes wendet und wenn man das in einer aktiven und kämpferischen Weise tut. Nun muss man gleich Folgendes sehen. Es geht dabei nur um den innersten Kern des Grundgesetzes. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2017 klar herausgearbeitet im zweiten NPD-Verfahren. Es geht also um die Menschenwürde als solche. Es geht um das Demokratieprinzip als solches. Es geht um das Rechtsstaatsgebot als solches. Also diese drei Dinge darf ich nicht als Privatperson abschaffen wollen. Das ist es dann aber. Und man muss hier ganz klar etwas sehen und das stellt das Bundesverwaltungsgericht hier dann in der Tat auf den Kopf. So Dinge wie etwa die Menschenwürde, die binden ja nur den Staat und nicht den Einzelnen. Also der Einzelne kann die Menschenwürde eigentlich gar nicht verletzen. Er muss sich halt an die herkömmlichen Gesetze halten, etwa das Strafgesetzbuch. Aber die Menschenwürde als solche ist nur den Staat gerichtet. Und was der Einzelne eben nicht darf, ist, dass er hergeht und sagt, ich will diese Verfassungsordnung abschaffen. Und ich will sie dann aktiv durch eine andere Verfassungsordnung ersetzen, in der dann die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Das tut ja das Kompaktmagazin kaum. Und das Bundesverwaltungsgericht überwindet nun dieses fehlende Begründungsmerkmal, dass natürlich das Kompaktmagazin keine Kampforganisation ist oder keine Terrororganisation, die nun auf die Abschaffung der Verfassungsordnung ausgeht, sondern vielmehr einfach ein Magazin herausbringt, wo eben manchmal sehr regierungskritische Auffassungen geäußert werden. Das Bundesverwaltungsgericht geht nun her und sagt, wir müssen uns mal das Konzept des Kompaktmagazins angucken und wir müssen uns mal fragen, was würden die machen, wenn sie politisch ernsthaft mitbestimmen könnten? Und das ist methodisch schon falsch, das ist so nicht zulässig. Fängt schon damit an, dass man eine Meinungsäußerung sozusagen zu einem Konzept erhebt. Das erinnert vielleicht von Ferne an Korrektiv. Die haben ja bekanntlich mal eine Buchvorstellung zu einem geheimen Masterplan gemacht. Das stimmt ja auch nicht. Also, das Bundesverwaltungsgericht macht einen Kunstgriff und sagt, naja, die Menschenwürde, die bindet natürlich nicht den Einzelnen, sondern nur den Staat. Aber trotzdem gucken wir uns mal an, was würde denn die Kompaktredaktion vermutlich tun, wenn sie alleine das Sagen in Deutschland hätte. Und schon diese Fragestellung ist an sich methodisch unzulässig. Es könnte immer nur um die Frage gehen, ob die Kompaktredaktion aktiv und kämpferisch darauf ausgeht, die Verfassungsordnung in Deutschland umzustoßen. Das tut sie nicht.
Ja, und ich habe auch gelesen, und das hat mich wirklich stark verwundert, ist, dass das Bundesverwaltungsgericht hier Herrn Martin Sellner sehr großen Raum auch in seiner Begründung gibt. Er ist ja auch dort namentlich erwähnt. Also das erfüllt mich doch mit großem Erstaunen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das hat sich schon in der mündlichen Verhandlung abgezeichnet und da haben auch die Anwälte unter sich drüber geredet und haben gesagt, so halb im Ernst, also eigentlich müsste Martin Sellner hier beigeladen werden. Es geht ja immer nur um ihn, er müsste beigeladen werden. Das ist nicht so hundertprozentig ernst gemeint, denn diese Beiladungsvorschriften in der Verwaltungsgerichtsordnung, die also besagen, dass wenn eine Entscheidung auch für einen anderen wirksam wird, dann muss er zum Verfahren beigeladen werden, um sich da einbringen zu können. In formeller Hinsicht ist das hier kein Beiladungsfall, denn die Entscheidung, die entfaltet ja keine Rechtskraft gegenüber Martin Sellner, weil er eben keine Partei ist und weil er nicht im Tenor drinsteht. Aber wie dem auch sei, es ist schon auffällig, dass zur Begründung der vermeintlichen Verfassungsfeindlichkeit gewisser Äußerungen, die über das Kompaktmagazin verbreitet worden sind, ganz entscheidend auf Vorträge von Martin Sellner abgestellt wird, auf denen er eben sein Remigrationskonzept wohl in Videoformaten bei Kompakt vorgestellt hat. Und das wird zur Begründung herangezogen, dass Kompakt eben verfassungsfeindliche Tendenzen sehr wohl hatte. Also Martin Sellner steht hier ganz stark im Vordergrund und dann wird eben argumentiert, dass die Redaktion sich seine Konzepte durchaus zu eigen mache. Und hier wird dann eben die Verfassungsfeindlichkeit von Sellners Konzepten einfach zugrunde gelegt, was eben auch verfassungsrechtlich sehr problematisch ist.
Ja, also nach all dem können wir eigentlich keine Entwarnung geben. Ich sehe durchaus Gefahren für die Zukunft, dass hier mit anderen Medien, die dann möglicherweise unliebsame Meinungen vertreten, ähnlich verboten werden. Man könnte das sozusagen auch als Blaupause für nachfolgende Regierungen werten. Ich halte immer den Standpunkt nach oben, dass man sagen kann, die heute vielleicht jubeln und sagen, das ist alles korrekt, die sind morgen vielleicht schon betroffen, dass man hier grundsätzlich die Meinungsfreiheit und auch vor allen Dingen die Pressefreiheit ja schützen sollte, steht ja außer Frage. Gleichwohl gibt es natürlich Kritik an dem Magazin. Dennoch halte ich es für durchaus beachtenswert, dass hier solche Blaupausen geschaffen werden und halte sie für sehr bedenklich. Vielleicht können Sie dazu noch mal einen Satz am Ende sagen.
Also ich sehe das erstmal nicht so pessimistisch. Ich glaube, das ist in der allernächsten Zeit, da bleibe ich optimistisch, so schnell keine weiteren Versuche des Verbots von regulären Pressemedien geben wird. Ganz einfach, weil es im Kompaktfall ja im Ergebnis dann auch gescheitert ist. Problematisch ist, das ist das Hauptproblem im Hintergrund, dass das Grundgesetz seit Jahren einer Umdeutung unterliegt. Das heißt, wir erleben eine veritable Verfassungsrevolution und diese wird aber weniger vom Rechtsstaat, von den Juristen vorangetrieben und diese ist auch nicht auf eine Änderung des Verfassungstextes angewiesen, sondern es geht um eine Umdeutung. Und im Rahmen dieser Umdeutung bedeutet die Menschenwürde dann nicht mehr, wie eben klassisch immer angenommen, der Staat darf niemanden foltern, der Staat darf keine Konzentrationslager errichten, wo dann irgendwelche Minderheiten gequält werden. Und das wird so umgedeutet und inzwischen nimmt man an oder es verbreitet sich die Annahme, die Menschenwürde würde den Bürger, die Privatperson, binden, und nicht nur den Staat, und würde den Bürger, die Privatperson, daran hindern, würde es ihr verbieten, wirklich deutliche, wirklich ganz starke Kritik an der staatlich verantworteten Einwanderungspolitik zu äußern, weil dies angeblich die Menschenwürde der Einwanderer verletzen würde. Und das ist natürlich eine völlige Grundrechtsrevolution. Hier werden die Grundrechte auf den Kopf gestellt. Die Grundrechte werden zu Eingriffstiteln, zu Verboten gegen die Meinungsäußerung. Das ist sicherlich nicht richtig.
Ja, es bleibt zu hoffen, dass dieser Fall trotz meiner Bedenken jetzige und auch zukünftige Innenminister nicht erneut in Versuchung bringt, entsprechende Medien zu verbieten. Herr Dr. Vosgerau, herzlichen Dank für Ihre ja spannenden Ausführungen zu dem Fall.
Vielen Dank. Schönen Tag, Herr Sattelmeier.
Vor Wochenfrist bekam der angesehene Publizist Professor Norbert Bolz freundlichen Besuch von Polizeibeamten zwecks Durchführung einer richterlich angeordneten Hausdurchsuchung. Dabei wurden ihm eine ironische Äußerung auf dem Meinungsparkett der Plattform X und eine sogenannte Meldestelle zum Verhängnis. Das Vorgehen der Strafjustiz wurde in ungewohnter, lagerübergreifender Einigkeit kritisiert. Dabei steht der Fall Bolz stellvertretend für viele Fälle, in denen sich täglich Bürger einem fragwürdigen Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt sehen, nachdem sie in eine Mine auf dem Meinungsparkett getreten sind. dass Letzteres dabei oftmals einen doppelten Boden hat, wollen wir mit dem Kölner Medienanwalt Markus Heinz besprechen, der in diesem Zusammenhang von einem neuen Fall eines Doppelstandards bei der Berliner Staatsanwaltschaft zu berichten weiß.
Ja, hallo Dirk, hallo liebe Zuhörer.
Über den Fall Bolz wurde ja medial wirklich viel berichtet, sodass wir uns jetzt, was den Inhalt angeht, doch relativ kurz halten können. Dennoch zur Vollständigkeit, was war der Anlass für die Hausdurchsuchung bei dem Herrn Professor?
Ja, Norbert Bolz hat einen X-Post gemacht Anfang 2024. Ich zitiere, gute Übersetzung von Vogue, Deutschland erwache. Und zwar hat er sich darauf bezogen, auf einen Post der Taz von einem Tag vorher, wo die Taz gepostet hat, AfD-Verbot und Höcke-Petition Deutschland erwacht, also nicht erwache, sondern erwacht. Und dann geht es weiter, Rechte drohen, die Macht zu übernehmen und endlich wächst der antifaschistische Widerstand. Gerichte können ihn unterstützen, Pessimismus nicht. Das heißt, Bolz hat sich eben ja ironisch auf diesen Post der Taz bezogen, die da auf dieses Deutschland erwache auch schon so ein bisschen Bezug genommen hat, die halt erwacht geschrieben hat, provokant. Und das war dann am Ende Anlass für die Hausdurchsuchung beim Herrn Bolz.
Jetzt wurde ja nahezu wirklich einhellig die Meinung vertreten, auch durchaus von eher links einzuordneten Medien, dass dieser Post nicht strafbar im Sinne des Paragraphen 86a StGB ist, also das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher oder verbotener Organisationen. Wenn man jetzt mal von dem Schutzbereich der Strafnorm ausgeht, wonach eine Wiederbelebung von verfassungsfeindlichen Organisationen durch die Verwendung eben solcher Kennzeichen verhindert werden soll und damit der politische Friede gewahrt wird, könnte man ja durchaus eine Strafbarkeit erstmal annehmen. Denn es kommt ja nicht unbedingt auf die Gesinnung des Täters bei der Bewertung der Strafbarkeit an. Könnte es also vielleicht doch eng werden für den Herrn Professor Bolz?
Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es eng wird, aber hauptsächlich deshalb, weil dieser Fall jetzt so große Wellen geschlagen hat, dass sich die Staatsanwaltschaft vielleicht so langsam bewusst wird, was sie da gemacht hat und auch der Richter, der diese Hausdurchsuchung letztlich genehmigt hat. Es ist jetzt nicht so, dass, ich glaube nicht, dass es eine einhellige Meinung gibt, dass dieser Post nicht strafbar sein könnte, sondern die einhellige Meinung war eher in der Richtung, dass die Hausdurchsuchung unverhältnismäßig war. Man kann recht einfach in diesen Straftatbestand kommen. Und dann obliegt es so ein bisschen der Willkür der Staatsanwaltschaft, das dann für zulässig oder unzulässig zu empfinden. Das Hauptproblem ist hier wirklich, dass die Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Das Ermittlungsverfahren eröffnen, wenn man in Deutschland alles versuchen würde, gleich zu behandeln, da könnte ich juristisch noch mitgehen. Ich sage nicht, dass das am Ende verurteilt gehört, ja, aber da kann man sagen, okay, es hat einen Anfangsverdacht. Die Distanzierung ist nicht deutlich genug und das kann man zumindest nachvollziehen. Problematisch wird es ja erst dann, wenn wegen sowas Hausdurchsuchungen durchgeführt werden und wenn dann am Ende in vergleichbaren Fällen die Staatsanwaltschaft zu einem komplett anderen Ergebnis kommt und wenn es dann noch dieselbe Staatsanwaltschaft ist.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, denn das ist das Spannende eigentlich an dem Ganzen und darüber wird eher selten berichtet in dem Zusammenhang. Es gibt ja die sogenannte Sozialadäquanzklausel des Paragraphen 86 Absatz 4, die auch für den Paragraphen 86a StGB gilt. Das ist ein sehr sperriger Begriff. Vielleicht kann man da mal kurz reinschauen. Die lässt nämlich selbst im Falle der Verwendung eines solchen Kennzeichens die Strafbarkeit entfallen unter bestimmten Voraussetzungen. Diese ermöglicht es uns nämlich auch, zum Beispiel eben die Begrifflichkeit, also die Parole, um die es hier geht, auch in den Mund zu nehmen, weil wir ja darüber berichten, also über Zeitgeschehen. Und das könnte man ja hier auch annehmen bei dem Herrn Professor Bolz, dass man sagt, das wenden wir an. Und jetzt ist eben festzustellen, dass die Berliner Staatsanwaltschaft hier ganz offenbar Doppelstandards bei der rechtlichen Bewertung erkennen lässt. Und da hast du uns ja ein Beispiel mitgebracht. Worum geht's da?
Genau, also wir hatten, das war eigentlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt, ein Jahr später allerdings, da hat der Bernd Kramer, das ist ein SZ-Redakteur, in einem Post gesagt, da ging es darum, dass die sogenannte Brandmauer im Januar 2025 mal bei einer Abstimmung im Bundestag mehr oder weniger gefallen ist. Und dann hat er in Richtung der CDU geäußert, ich zitiere in diesem Sinne, also ich mache mal den ganzen Post, Carsten Linnemann ist bereits genervt von Brandmauergerede in diesem Sinne, Zitat Sieg, Heil, liebe CDU, Zitat Ende. Also das war jetzt das ganze Zitat, aber ich habe es jetzt extra deswegen gesagt, weil sonst schneidet mir das dann wieder einer aus und dann kriege ich eine Hausdurchsuchung oder ein Verfahren. Da muss man tatsächlich heutzutage ein bisschen aufpassen, auch wenn man das natürlich zitieren darf. Aber was hat der Herr gemacht? Der hat hier eine Parole genutzt, die also nun ganz eindeutig dem Nationalsozialismus zuzuordnen ist, was jetzt bei Alles für Deutschland und Deutschland erwache nicht ganz so eindeutig ist. Das waren zwar auch Parolen, die im Nationalsozialismus genutzt wurden, aber eben nicht ausschließlich daherkommen. Und das ist jetzt bei Sieg Heil und Heil Hitler sicherlich was anderes. Das gab es nur in den Zeiten 33 bis 45. Und deswegen ist diese Äußerung, die er gebracht hat, eigentlich noch eine viel deutlichere, ist jetzt für die rechtliche Bewertung allerdings nicht übermäßig relevant. Und hier hat die gleiche Staatsanwaltschaft, wahrscheinlich auch die gleiche Abteilung, weil es war jeweils Berlin, und es ist thematisch ja derselbe Paragraph, dann sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, warum das in diesem Kontext nicht strafbar sein soll. Und das ist ja diese Doppelmoral, die ich immer kritisiere. Staatsanwaltschaften geben sich extrem viel Mühe, zu erklären, warum etwas nicht strafbar ist, wenn es aus dem Mainstream kommt oder wenn es aus einem Bereich kommt, der vom Mainstream toleriert wird. Dann schreiben die Schriftsätze, wie sie Anwälte schreiben würden. Und wenn es von irgendwelchen Oppositionellen kommt, dann schreiben sie, wie sie halt als Staatsanwaltschaft, als reine Anklagebehörde dann oft agieren, dann gibt es keine Gegenargumente. Und das ist diese Doppelmoral, die ich da halt verurteile. Und deswegen habe ich in dem Fall auch einfach mal die Staatsanwaltschaft Berlin und die Verantwortliche angezeigt. Das mache ich häufiger mal, um darauf hinzuweisen, liebe Leute, wenn ihr das Recht anwendet, dann bitte nach denselben Maßstäben. Jetzt kann man hier natürlich argumentieren, dass beim Herrn Kramer diese vermeintliche Distanzierung deutlicher ist. So richtig überzeugt es auch nicht, weil letztlich läuft das immer so. Die Staatsanwaltschaft geht dann her, naja, der wendet sich hier gegen in irgendeiner Weise die AfD und damit erkennt jeder sofort, dass das eine Distanzierung vom Nationalsozialismus ist. Und das ist halt trotzdem ein bisschen weit hergeholt. Ein Post drunter hat er auch geschrieben, Leistung muss sich wieder Hitlern. Also der ist da auch ein Stück weit, glaube ich, durchgedreht. Ja, und dann hat er halt nur noch mit Nazi-Parolen um sich geworfen und mit Nazi-Bezugnahme. Und es reicht aber dann der Staatsanwaltschaft Berlin in dem Fall zu sagen, ja, also das ist eine ganz klare Distanzierung. Und dann kann man eben auch, wenn man Bernd Kramer heißt, Nazi-Parolen in die öffentliche Debatte einbringen. Und auf der anderen Seite, wenn man eben wieder Norbert Bolz auch oppositionell eher unterwegs ist, dann eben nicht.
Jetzt ist es vielleicht mal sinnvoll, die hauptsächliche Argumentation der Staatsanwaltschaft Berlin hier mal kurz zu zitieren, was eben der Grund war für die Einstellung gegen Herrn Kramer. Denn die passt ja eigentlich im Prinzip genau auch auf den Fall des Herrn Professor Bolz. Wollen wir das mal eben den Zuhörern etwas näher bringen?
Können wir machen. Also ich habe es mir vorher mal notiert. Die Staatsanwaltschaft hat das ja erstmal so ein bisschen erklärt, was es ist. Es ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Was ist der Sinn? Man möchte eben nicht, dass Nazi-Parolen oder auch Parolen von anderen verbotenen Organisationen, es gibt ja auch andere, praktisch in die Öffentlichkeit gelangen, dass das praktisch wieder gefahrlos verwendet werden kann, dass es Teil des öffentlichen Erscheinungsbildes wird oder jetzt eben der öffentlichen Debatte, dass man es auch zum Beispiel dafür nutzt, dass man jetzt halt seinen Unmut ausdrückt. Also das soll alles verhindert werden. Und grundsätzlich greift dieser Paragraph erstmal relativ schnell. Und der Ausschluss ist nur dann da, wenn eben diese klare Gegnerschaft zum NS-Regime, wenn es jetzt mal um diese Begrifflichkeiten geht, also um diese Aussagen, die das NS-Regime betreffen, erkennbar ist. Also es muss eine klare Gegnerschaft eindeutig und offenkundig sich ergeben, die man sofort auf Anhieb erkennen kann. Und da hat dann die Staatsanwaltschaft in dem Fall Kramer gesagt, ich zitiere mal, im vorliegenden Fall handelt es sich offenkundig um eine kritische Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der breiten öffentlichen Diskussion rund um die Abstimmung im Deutschen Bundestag am 29. Januar 2025, bei dem die CDU-CSU-Fraktion erstmals einen Antrag gemeinsam mit den Bundestagsmitgliedern der Partei AfD verabschiedet und dabei die sogenannte Brandmauer nicht berücksichtigt hat. Diese Äußerung des Angezeigten stellt insoweit eine zugespitzte, polemische bzw. Bewertung dieses Verhaltens und eine evident kritische Auseinandersetzung und Ausdruck einer Gegnerschaft, Klammer auf, Nationalsozialismus, Klammer zu, also von mir jetzt, da. Und ob das jetzt so evident ist, das ist die Frage, weil letztlich setzt ja hier Herr Kramer die AfD mit der NSDAP gleich und daraus schließt dann die Staatsanwaltschaft, dass man hier jetzt eine klare Gegnerschaft zum NS-Gedankengut oder eben zu dieser Aussage Sieg Heil, die er da gebracht hat, Sieg Heil, liebe CDU, ableiten kann. Und so deutlich ist das nun wirklich nicht. Aber das ist halt genau die Argumentation, wenn die Staatsanwaltschaft geht daran, die möchte vorher ein Ergebnis, wir möchten, dass gegen den Herrn Kramer nicht vorgegangen wird und das begründen wir jetzt mal. Und beim Herrn Bolz macht man das genau andersrum, wir möchten, dass gegen den Herrn Bolz vorgegangen wird, also begründen wir das jetzt andersrum. So wie es halt gerade denen Kram passt. Und das ist ja das große Problem hier.
Also ich muss gestehen, es ist selbst für gestandene Juristen schwierig, der Rechtsprechung beziehungsweise auch solche Argumentationen der Strafverfolgungsbehörden hier überhaupt noch Folge leisten zu können. Denn das alles uferte ja aus in den letzten Jahren und die Kasuistik dazu ist wirklich unübersichtlich und für den Normalbürger schon gar nicht mehr greifbar. Und deswegen sage ich ja, das ist ein Minenfeld auf dem juristischen Meinungsparkett. Zum Abschluss, du hast dich ja so ein bisschen spezialisiert auf die Aufdeckung solcher Doppelstandards und leitest dann eben zur Verdeutlichung weitere Schritte ein. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was du hier unternommen hast. Was kann man sonst noch üblicherweise da unternehmen? Was machst du da sonst noch, um eben das klar zu machen, dass hier Doppelstandards tatsächlich herrschen? Du machst das nicht, um irgendwie eine Verurteilung zu erreichen, wenn es eine Anzeige ist, sondern um das eben transparent zu machen. Was hast du da noch unternommen?
Ja, zunächst mache ich das ja in vielen Bereichen, weil ich einfach seit vielen Jahren diese Doppelstandards sehe und gerade bei diesen politischen Straftatbeständen, also 140 StGB, 130 StGB, 185 FF, also die Beleidigungsdelikte, Volksverhetzung, Billigung von Straftaten und eben 86, 86a, die kann man in jede Richtung nutzen, wenn man die Staatsanwaltschaft ist, und das ist was, das mache ich hauptsächlich, um aufzudecken, dass es eben unterschiedlich benutzt wird. Ja, ich möchte nicht, dass irgendjemand in Deutschland für seine Meinung letztlich verfolgt wird. Wenn es nach mir geht, würden diese ganzen Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch weitestgehend gestrichen oder jedenfalls drastisch reduziert werden, weil man kann das natürlich später auch andersweitig einsetzen. Wenn man irgendwann mal andere Mehrheitsverhältnisse hat, dann kann das genauso von einer anderen politischen Richtung kommen und dann kann man das eben, auf einmal wird es dann gegen links angewandt. Und ich bin eben dafür, dass Strafrecht nicht dafür da ist, Politik zu betreiben. Ja, das ist mal das eine. Und was ich in dem Fall noch gemacht habe, ich habe dann eine Strafanzeige gegen die Taz gemacht, also die ich jetzt persönlich nicht mag und die mögen mich auch nicht. Aber nach den Standards der Staatsanwaltschaft Berlin müssen die jetzt auch darüber nachdenken, ob sie bei der Taz vielleicht eine Hausdurchsuchung machen. Weil die Taz hat 1998 eben auch mal Deutschland erwache zitiert und damals richtig, nicht Deutschland erwacht. Und 1998 hat das natürlich niemand auf dem Schirm gehabt, dass das strafbar war. Ja, und da hätte auch niemand einen Vorsatz jetzt irgendwie konstruiert oder so. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber jetzt hat die Taz ja ehrenwerterweise dem Norbert Bolz dahingehend auch zur Seite gestanden und selber geschrieben, naja, da hätte man uns 98 auch schon anzeigen müssen. Jetzt ist es nur so, dieser Beitrag bei der Taz ist immer noch online. Das heißt, die Taz-Redaktion, die Verantwortlichen wissen ganz genau, wir haben da etwas online. Das ist letztlich ein Dauerdelikt. Das ist nicht verjährt und wir nehmen es aber auch nicht raus. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft Berlin jetzt bei ihren Maßstäben bleibt, dann müsste sie eigentlich gegenüber der Taz sagen, Moment mal, ihr haltet hier einen verfassungswidrigen Post aufrecht, eben mit dieser Parole. Und ihr wisst es auch, das habt ihr nämlich geschrieben. Und demnach müsste man da jetzt eigentlich auch ermitteln, was dann eben eine Unterlassungstat ist. Und da bin ich mal gespannt, was die Staatsanwaltschaft macht. Also ich wünsche jetzt nicht, dass sie durchsucht werden. Ich wünsche das gar niemandem, um das mal ganz klar zu sagen. Ich weiß aber auch, dass einfach unsere politische Justiz so klar berechenbar ist, dass diese Dinge natürlich dann auf der anderen Seite eingestellt werden oder dass gar keine Maßnahmen eingeleitet werden. Aber das versuche ich eben aufzuzeigen, klarzumachen, dass wir hier doppelte Standards haben und dass für die einen das Recht anders gilt als für die anderen.
Ja, und genauso halten wir es hier auch in der Sendung, denn nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich und dieser Grundsatz scheint eben auf dem Meinungsparkett durch einen doppelten Boden jedenfalls dann nicht zu gelten, wenn Meinungen innerhalb der Justiz in richtig oder falsch unterteilt werden. Und offensichtliche Doppelstandards sind aber nicht nur verfassungswidrig, sondern auch gesellschaftlich gefährlich, da ich jedenfalls das Vertrauen in die Justiz nicht verliere, aber durchaus als gefährdet ansehe. Und die Justiz nimmt eben diese Handlungen selbst vor gegen sich. Und der Fall Bolz sollte für die Verantwortlichen durchaus Anlass genug sein, sich zukünftig in mehr Zurückhaltung und auch der korrekten Anwendung des juristischen Handwerks zu üben. Ja, lieber Markus, vielen Dank für deine Zeit und auch die durchaus interessanten Ausführungen. Danke dir.
Dankeschön.
Und nun Nachrichten aus dem Rechtsstaat. Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass XAI als Betreiber des KI-Bots Grok für eine falsche, halluzinierte Aussage haftet und zur Unterlassung verpflichtet ist. Grok hatte auf der Plattform X in einer Ad-Grok-Anfrage eines Users behauptet, ein Verein erhalte einen hohen Anteil seiner Finanzierung aus Bundesmitteln. Diese unwahre Tatsachenbehauptung verletze das Unternehmenspersönlichkeitsrecht des Vereins und sei geeignet, dessen Ruf erheblich zu schädigen. Nach Ansicht des Gerichts könne sich XAI nicht hinter dem KI-Charakter des Bots oder allgemeinen Haftungsausschlüssen verstecken. Nutzer nehmen die Aussagen eines als faktenbasiert beworbenen Systems als verlässlich wahr, sodass der Betreiber die Verantwortung für veröffentlichte Inhalte trage. Dass die Äußerung über den offiziellen X-Account von XAI verbreitet wurde, führe zudem dazu, dass sich das Unternehmen diese inhaltlich zu eigen gemacht habe. Die Entscheidung könnte prägend sein für die Haftung von KI-Anbietern, weil Betreiber von generativen KI-Systemen künftig für Fehlinformationen ihrer Systeme, die sogenannte Halluzinationen, haften können, insbesondere wenn diese öffentlich verbreitet werden und Dritte in ihren Rechten verletzen. Maßgeblich ist hier eine Besonderheit von Grok. Anders als etwa bei ChatGPT kann ein User in einem Post Grok direkt dazu auffordern, eine öffentliche Aussage zu machen, was diese rechtlich im klassischen Äußerungsrecht verortet. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass alleinstehende, arbeitsfähige und nicht vulnerable männliche internationale Schutzberechtigte bei einer Rückkehr nach Griechenland aktuell keine mit hinreichender Wahrscheinlichkeit drohende unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu befürchten haben. Der Fall betrifft einen syrischen Staatsangehörigen, dem zunächst in Griechenland Schutz gewährt wurde und dessen späterer Asylantrag in Deutschland nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 Asylgesetz als unzulässig abgelehnt wurde. Schon in den Vorinstanzen wurde seine Klage abgewiesen, ebenso die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht begründete: Zwar bestünden Defizite im griechischen Aufnahmesystem, doch führen sie nicht systematisch zu Bedingungen, die für die genannte Personengruppe als grundsätzlich menschenunwürdig einzustufen wären. Insbesondere halten das Gericht und die Vorinstanzen es für zumutbar, sich notfalls um eine Unterkunft außerhalb staatlicher Einrichtungen zu bemühen, so zum Beispiel Notunterkünfte oder Zeltcamps, und ihren Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit, zumindest zeitweise in der Schattenwirtschaft, sowie Unterstützung von Hilfsorganisationen zu sichern. Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht seine eigene bisherige Rechtsprechung, zum Beispiel in den Urteilen vom 16. April 2025, und legt fest, dass das Schutzbedürfnis der genannten Personengruppe im Hinblick auf mögliche menschenunwürdige Bedingungen in Griechenland derzeit nicht als überwiegend anzunehmen ist. Die Fallgestaltungen auf dem juristischen Meinungsparkett sind vielfältig. Nach wie vor gehen uns die Themen nicht aus, weshalb wir auch zukünftig genug Berichtenswertes finden werden, um ganz im Sinne des Titels unserer Sendereihe die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu fordern und den Finger in die zahlreichen Wunden zu legen. Mein Name ist Dirk Sattelmeier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zur nächsten Ausgabe des Rechtsstaates hier im Kontrafunk am kommenden Freitag, dann mit der geschätzten Kollegin Annette Heinisch, eine wohlfühlende Zeit.